Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Dennis Horn.
Auch so, guten Abend. Morddrohung, wie Georg Restle die Pressefreiheit verteidigt.
Erwartungshaltung, was Online-Journalisten wirklich können sollten.
Ach und komm, das war's auch schon. Es ist zu heiß heute, oder?
Ach komm, hier. Mensch, naja. Egal, hier sind die klimatisierten Themen für heute. Hier in einer Stunde was mit Medien.
Die erste Meinung.
Kommt heute von Alexander Bommes, Moderator in der ARD unter anderem, der Sportschau und von Gefragt gejagt. Er hat dwdl.de ein Interview gegeben und darin auf die Frage geantwortet, ob das Fernsehen generell zu oberflächlich geworden sei. Zitat. Wer ist denn das Fernsehen? Jede einzelne Sekunde im Fernsehen wird von Menschen gemacht. Das Fernsehen selbst ist mitnichten zu oberflächlich und die handelnden Personen haben riesige Chancen. Ich habe mich für entschieden, dass die Sachen, die ich vor der Kamera mache, meinen Werten und meiner Haltung entsprechen müssen.
Die zweite Meinung
kommt heute von Dennis Horn.
Das ist ehrenhaft, aber auch nur dann, wenn die eigenen Werte und die eigene Haltung heißen, ich mache nichts Oberflächliches. Ansonsten sagen sie nämlich noch nicht so viel über die Qualität des Fernsehens an sich aus. Zumindest nicht über die des linearen Fernsehens. Das, was gerade nicht nur an der Oberfläche kratzt, das sucht man nämlich heute eher dort, wo man nicht zappt, sondern klickt. Es ist komplett falsch, dem Fernsehen pauschal zu unterstellen, es wäre oberflächlich. Aber genauso falsch, ihm zu bescheinigen, es wäre mitnichten oberflächlich.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien, das demokratische Medienmagazin.
Morddrohungen gegen Journalisten. Dafür müssen wir nicht in die Ferne schweifen. Auch bei uns in Deutschland steht das Thema auf der Tagesordnung.
Vor genau zwei Wochen hat Georg Restle vom WDR einen AfD-kritischen Kommentar für die Tagesthemen gesprochen. Darin hat er über die identitäre Bewegung gesprochen und über deren Überwachung durch den Verfassungsschutz. Und er sagte, Zitat, man mag vom Verfassungsschutz halten, was man will, aber wer A sagt, muss jetzt auch B sagen. Wer die identitäre Bewegung für rechtsextremistisch hält, kann die AfD nicht länger außen vor halten. Wir hören nochmal in den Ausschnitt rein hier.
In diesem Netzwerk sind die Identitären eng verwoben und für dieses Netzwerk erfüllt die AfD eine zentrale Funktion. Als parlamentarischer Arm einer rechtsextremistischen Bewegung, die ihre Stärke und ihre Hoffnung auf den Umsturz aus den Wahlerfolgen der AfD bezieht. Wer dieses Nazi-Netzwerk also schwächen will, darf der AfD keinen Raum, keine Bühne und erst recht keine Stimme geben. Das wäre ein klares Zeichen gegen Rechtsextremismus. Und deutlich wirkungsvoller, als darauf zu warten, bis der Verfassungsschutz auch die AfD als rechtsextremistisch einstuft.
Die Reaktionen folgten prompt. Erst öffentliche Hetze gegen Restle, auch von prominenten AfD-Mitgliedern. Und dann hat irgendwer ihm sogar eine Morddrohung geschickt. Sein Haussender WDR erstattete daraufhin Strafanzeige und in dieser Woche kam heraus, der Drohbrief stellt eine Verbindung zum Mord am früheren Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke her. Es handelt sich dabei aber insgesamt nicht um einen Einzelfall. Diesen Mechanismus können wir öfter beobachten. Also immer öfter fallen AfD-Politiker auf, die kritische Journalisten verbal unter Druck setzen und auf die Hetzer springen in der Regel Sympathisanten auf, die dann mit Gewalt drohen, wie Georg Restle uns im Interview sagte.
Daniel hat mit ihm heute Nachmittag gesprochen, unter anderem darüber, dass sich Georg Restle für die Solidarität bedankt, die ihm entgegengebracht wird. Und er sagt, in diesem Fall gehe es nicht um seine Person, sondern um die Angriffe auf die Pressefreiheit. Und wir wollten wissen, warum.
Weil es nicht nur mich persönlich als Person betrifft, sondern weil viele Journalisten und Journalistinnen, viele Politiker und Politikerinnen schon seit langer Zeit im Fokus stehen. Hier geht es darum, Kollegen und Kolleginnen einzuschüchtern. Deswegen ist es ein Angriff auf die Pressefreiheit. Natürlich richtet er sich auch an meine Person und an andere Personen. Aber im Kern ist es ein Angriff auf die Grundfreiheiten unserer Demokratie.
Bevor wir gleich mal auf den Aspekt zu sprechen kommen, welche Grenzverschiebungen Sie auch in Ihrem Alltag als Journalist dann jetzt auch wahrnehmen, wie gehen Sie denn damit um, dass Sie jetzt hier ins Fadenkreuz geraten? Auch es ist ja auf einmal eine ganz andere Qualität, wenn man auf einmal eine Morddrohung erhält.
Ja, also im Grunde bin ich einigermaßen gestellt, Monitor ist einigermaßen gestellt. Ich arbeite ja seit fast 20 Jahren für diese Redaktion. Es gab immer wieder scharfe Kritik, es gab immer wieder auch Drohungen, es gab hier und da auch Gewaltandrohungen gegen mich als Person oder andere Mitglieder der Redaktion. Das an sich ist nicht neu. Was Neues ist, dass die größte Oppositionspartei im Bundestag und deren Bundesvorsitzender mehr oder weniger dazu aufrufen, uns hier ins Fadenkreuz zu nehmen, eine Aussage wie totalitärer Schurke vom Bundesvorsitzenden der AfD vor tausenden Anhängern gesprochen, wird in dieser Szene natürlich als das verstanden, was dann in Morddrohungen zum Ausdruck kommt. Nämlich, hier ist jemand vogelfrei, gegen den darf man Widerstand ausüben. Ein totalitärer Schurke ist jemand, gegen den man Morddrohungen loswerden darf. Dass eine Partei wie die AfD sowas anfeuert, das ist neu. Und das wird natürlich in dieser Szene und möglicherweise auch bei Einzelpersonen, die Gewaltfantasien im Kopf haben, so verstanden. Und das merken wir dann, dass diese Verschärfung und diese Verhärtung des gesellschaftlichen Klimas mittlerweile so weit geht, dass einzelne Personen dann möglicherweise um ihr Leben fürchten müssen.
Drohung gegen Journalistinnen und Journalisten, das ist ja an sich nichts Neues. Das hat es auch immer mal schon gegeben. Was mich verwundert war, dass der WDR in der vergangenen Woche mit der Pressemitteilung, dass es nämlich eine Strafanzeige gegen ihren Fall geben wird oder wegen ihres Falls geben wird, dann auch an die Öffentlichkeit gegangen wird. Ist das neu?
Ich finde das erstmal gut und richtig, dass der WDR das macht. Was bisher im Verborgenen stattgefunden hat, wird endlich öffentlich. Das schützt einerseits die Betroffenen und macht andererseits dieser Gesellschaft auch klar, wohin diese Verrohung geführt hat, die hier insbesondere auch von Seiten der AfD seit vielen, vielen Jahren betrieben wird. Deswegen finde ich das gut, dass auch in meinem Fall der WDR das jetzt öffentlich gemacht hat und würde anderen das auch empfehlen, damit offensiv umzugehen, das nicht im Verborgenen zu lassen, sondern klarzumachen, wir lassen uns das nicht bieten und wir machen auch deutlich, woher diese Verrohung kommt.
Jan, Sie sagen es ja selbst, diese Grenzverschiebung ist kein Einzelfall. Wie nehmen Sie das denn grundsätzlich wahr?
Ja, das ist eine Grenzverschiebung, die wir ja seit einigen Jahren erleben, die wir über die Radikalisierung der AfD erleben, die wir über die Radikalisierung der rechtsextremistischen Szene erleben. Wir haben es ja da mit einem Gesamtkomplex zu tun. Das lässt sich ja alles gar nicht voneinander trennen. Der politische Teil auf der einen Seite, die Bewegung, die rechtsextremistische Bewegung auf der anderen Seite. Es gibt ja große Nähen, wie wir sehen, beispielsweise zwischen der identitären Bewegung und der AfD. Das sind Grenzverschiebungen, die mittlerweile eben weit, weit hinein bis ins Parlament reinreichen. Und diese Grenzverschiebungen bieten den Humus dann für solche Gewalttäter und für solche Drohungen, wie wir sie mittlerweile ja sehr häufig erleben. Also nicht nur ich, sondern eben auch viele Kollegen und Kolleginnen.
Welche Konsequenzen ziehen Sie mittlerweile für Ihre journalistische Arbeit? Damit meine ich nicht so sehr das Handwerk, sondern auch, wie man auf Kritik, die einem entgegengeschlägt, auf die eigene Arbeit umgeht.
Also man darf sich in zweifacher Hinsicht nicht beeindrucken lassen. Man darf sich nicht einschüchtern lassen im Sinne, dass man jetzt aufhört zu recherchieren in dem Bereich. Man darf sich aber auch umgekehrt jetzt nicht leiten lassen, möglicherweise aus Betroffenheit heraus, hier anders zu berichten als bisher. Meine wichtigste Botschaft an die Kollegen und Kolleginnen ist, lasst uns weiter unseren Job machen. Wir recherchieren sauber. Die Vorwürfe kommen ja nicht, weil den Leuten unsere Meinung nicht passt. Die Vorwürfe kommen, weil wir sauber und sehr, sehr penibel und genau recherchiert haben und weil es vielen in diesem rechten und rechtsextremistischen Spektrum nicht passt, dass wir Licht hineinleuchten in dieses braune Dunkel der Republik. Und deswegen kommt das ja. Deswegen sage ich, unseren Job weitermachen nach unseren Kriterien, mit unserem Handwerkszeug. Es gibt überhaupt keinen Grund, einerseits Schaum vor dem Mund zu haben und es gibt keinen Grund, ganz sicher keinen Grund, sich einschüchtern zu lassen.
Hendrik Zörner vom Deutschen Journalistenverband empfahl auch als Reaktion auf Ihren Fall, TV-Redaktionen sollten nachdenken, ob sie Feinden der Meinungsfreiheit noch eine Bühne geben. Wie sehen Sie das?
Ja, ich habe dazu eine ganz dezidierte Position. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir all denen, die hier als Wölfe in Schafspelz kommen, dass wir diese Camouflage, diese Verharmlosung, die da zum Ausdruck gebracht wird, dass wir der nicht auf den Leim gehen. Und wenn wir Leute einladen, dann müssen wir schauen, dass wir gut vorbereitet in diese Diskussionen gehen. Ich habe meine Zweifel, ob die Talkshows immer das richtige Format sind dafür. Ich glaube, man muss die Leute stellen, man muss sie aber gut informiert im Interview stellen, um deutlich zu machen, was sich hinter diesen Fassaden verbirgt. Das ist offenkundig, dass viele, insbesondere Politiker der AfD, überhaupt keine Probleme haben, die gleiche Ideologie zu teilen, wie sie beispielsweise von der identitären Bewegung geteilt wird. Das muss man deutlich machen. Wir müssen aufklären und wir sollten nicht in eine Haltung verfallen, Gegenhaltung um jeden Preis, sondern es geht darum, dass wir gut informiert als Journalisten deutlich machen, was sich da im rechten, das rechtsextremistische Spektrum der Republik tut. Und alle die uns versuchen wollen einzureden, dass das harmlos sei, dann auch mit journalistischen Mitteln die Maske vom Gesicht zu reißen.
In Monitor haben sich ja auch mit anderen Fällen beschäftigt, wo zum Beispiel auch auf lokaler Ebene Journalisten ja wirklich unter Druck geraten sind wegen ihrer Arbeit. Was ist denn Ihr Rat an Journalistinnen und Journalisten, die auf einmal selbst in das Fadenkreuz des Drucks geraten?
Das Erste ist, macht weiter euren Job. Lasst euch bitte nicht einschüchtern oder beeindrucken, weil dann hätten die gewonnen. Das Zweite ist natürlich, die Augen offen halten. Es gibt sicher Situationen, die auch gefährlich sein können. Aber dann reicht es schon, natürlich mit wachem Blick durch die Gegend zu gehen und zu schauen, dass man sich möglicherweise nicht in gefährliche Situationen begibt. Aber der Grundsatz kann nur heißen, wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen. Wir müssen weiter sauber berichten, so wie wir das als Journalisten gelernt haben. Das ist das beste Mittel, und das insgesamt zu tun, also nicht nur als Einzelperson, damit klar wird, hier sind keine einzelnen Personen im Fadenkreuz, hier gibt es eine kritische Berichterstattung, eine offene Berichterstattung von Journalisten und Journalistinnen, sowohl auf lokaler Ebene als auch auf Bundesebene oder auf internationaler Ebene. Wir lassen uns nicht einschüchtern, egal wo wir berichten, egal auf welcher Ebene wir berichten.
Sagt Georg Restle, WDR-Journalist und auch Chef des Politikmagazins Monitor, im Gespräch mit Deutschlandfunk Nova. Ihr hört eine Stunde was mit Medien.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das liebende Online-Medienmagazin. Ja.
Was? Was sollen wir nochmal neu anfangen?
Nö, das war doch ganz schön eigentlich, gerade so mit der Musik zusammen. Macht im Podcast überhaupt keinen Sinn und alle so, hä?
Okay. Also ich hätte mal eine generellere Frage.
Bitte.
Was ist eigentlich Online-Journalismus?
Das fragst du bei 42 Grad draußen, Dennis. Das ist dein Ernst.
Vielleicht deswegen.
So einfach. Datenjournalismus, Storytelling, Snowfall, crossmedial, multimedial, hypermedial.
Ja. Aber halt nicht nur. Ja. Ne? Also das sind jetzt mal so die überzogenen Geschichten, die du aufgezählt hast.
Die einen sagen so, die anderen sagen
ja,
so.
Ja, es gibt tatsächlich Leute, die sich in Online-Redaktionen bewerben, denken, genau so geht's dort zu. Jeden Tag ein neues Shiny-Projekt, das dann viral geht.
Ja, viral.
Und es gibt genauso Leute, die sich in Online-Redaktionen bewerben und sagen, naja, ich lese halt die Zeitung auch schon seit ich Kind bin. Ich finde sie ganz gut.
Ja.
Oder online habe ich endlich mal Platz.
Ja.
Finde ich auch sehr schön.
Ja, beide sind irgendwie so Vorstellungen, wo man sagt, so, ja, so ganz akkurat ist es nicht. Also der Alltag in Online-Redaktionen sieht tatsächlich ein bisschen auch anders aus. Und aber wie kann man sich das genau vorstellen? Und wie können sich das die vorstellen, die dort neu einsteigen wollen? Also entweder erwarten sie zu viel, nämlich das große Projektfeuerwerk, oder eigentlich ist online eher nur ein Plan B, weil es irgendwie ja mit dem Praktikum beim Print, Fernsehen oder Radio nicht so wirklich geklappt hat.
Uns liegt online sehr am Herzen. Ich glaube, das ist auch das, was du eben eigentlich sagen wolltest. Und wir möchten es heute mal ein bisschen gerade rücken. Und das tun wir mit der früheren Vizechefin von Watson.de und verantwortlichen Redakteurin von Zeit Campus Online. Sie arbeitet heute als Journalistin, Beraterin und Dozentin in Sachen Online-Journalismus. Und einen Namen hat sie auch. Es ist Anne-Kathrin Gerstlauer. Guten Abend.
Hi.
Du hast zu unserem Thema heute Abend fürs Medium-Magazin eine Liste gemacht mit Punkten, die junge Online-Journalistinnen und Online-Journalisten heute wirklich können sollten. Und diese Punkte wollen wir heute ein bisschen vertiefen.
Du hattest aber auch so verschiedene Situationen, ein bisschen haben wir gerade schon was geschildert, auch das Gefühl, dass so Newcomer in Online-Redaktionen jetzt nicht so ein ganz akkurates Bild vom Job haben, weil man das auch vielleicht irgendwie anders erwartet hat oder eine andere Vorstellung hat oder anders vermittelt bekommen hat. Was glaubst du, was sind da die Ursachen?
Also ich glaube, dass das gerade daherkommt, dass in den Ausbildungen viele jetzt mal so langsam begriffen haben, dass man irgendwas mit dem Internet irgendwie vielleicht doch machen müsste. Und dann übertreiben sie es aber direkt so maßlos und denken irgendwie, es muss irgendwie blinken überall. Wenn nicht 97 animierte Infografiken drin sind, dann ist das kein richtiger Online-Journalismus. Wenn ich nicht 98 Videos noch eingebaut habe und irgendwie möglichst wenig Text und am besten kann ich noch irgendwo reinklicken. Und das ist dann irgendwie der Online-Journalismus. Was anderes wird dann auch nicht gemacht, weil das ist ja dann irgendwie Online-Journalismus. Und ich glaube, deswegen kommen die Leute irgendwie mit mit komischen Vorstellungen dann in Redaktionen. Also die wollen auch nichts anderes machen. Also ich habe wirklich Bewerbungen bekommen von Leuten, die gesagt haben, in dein Ressort möchte ich nicht, das ist mir nicht multimedial genug.
Das ist ganz spannend. Also du hast das auch so ein bisschen in Richtung der Ausbildungssituation gerückt. Also dass nicht nur die Leute selbst ja irgendwie Verursacher ihrer Haltung dazu sind, sondern auch, wie sie eben ausgebildet werden, welche Rolle Online-Journalismus in der Ausbildung spielt. Ganz spannend ist, wir alle drei, also du, Anne-Kathrin, Daniel und ich, wir dozieren auch zu online-journalistischen Themen. Das Crazieste, was ich erlebt habe, was so dann die Einstellung zu Online in der Redaktion angeht, war ein Print-Volontärskurs und es war so die Vorstellungsrunde und dann sagte einer so zur Situation bei ihm in der Redaktion, ja, unser Chef sagt immer, wenn es scheiße war, ist nur online. Ja, so. Und da habe ich gedacht, okay, aber ja, das kenne ich jetzt auch mal gerade.
Also ich glaube, es gibt kaum eine Printredaktion in Deutschland, wo es nicht dann auch heißt irgendwie so, naja, für Online haben wir kein, für Print haben wir keinen Platz, aber kann man ja online mit, noch mitlaufen.
Ja,
lassen.
Oder so das Interview, was so 50.000 Zeichen hat und nur 10.000 Zeichen haben sie ins Blatt geschafft und dann kommen die immer noch mal rüber, ja, die nächsten 40.000, die können wir ja dann noch online bringen.
Ja, das Rohinterview über 50 Minuten können sie online nochmal nachhören, ja.
Wobei, ich meine, wir wollen jetzt nicht lästern. Wir wollen wir wollen es konstruktiv gestalten heute Abend und uns auch mal ein bisschen anschauen, wie tatsächlich, wie der Alltag tatsächlich aussieht und welche Basics man als Onliner drauf haben sollte, gerade wenn es erstmal so in den Beruf reingeht. Und da eine ganz, ganz wichtige Kompetenz ist einmal die der starken Überschrift und des Teaser-Texten. Warum?
Ja, das machen ja die allermeisten nicht besonders gerne und vor allen Dingen machen sie es immer ganz am Schluss, dann wirklich noch so schnell irgendwie so Abgabe ist eigentlich schon überschritten, also und eigentlich noch so minus 3 Minuten Zeit dafür. Und dann knallt man halt irgendwas drüber. Im Zweifelsfall wird es auch der CVD irgendwie nochmal ändern. Und das finde ich, gemessen an wie viel Aufwand man vorher in so einen Text oder in ein Video oder in was ich auch ich immer irgendwie reingelegt hat, relativ fatal. Weil wenn die Überschrift nicht funktioniert, dann wird niemand bei deinem super feuilletonistischen Einstieg einkommen oder bei deinem mega guten letzten Satz. Ich meine, beim letzten Satz wird sowieso niemand ankommen. Also ich meine, das zeigen wirklich alle Zahlen. Aber nicht mal bis zum Einstieg schaffen es die Leute. Und das finde ich immer super schade, dass das so ein unterschätzte, eigentlich glaube ich fast eigene Stilform ist.
Das heißt im Grunde, also du hast es ja auch ganz am Anfang deines Artikels und deiner Liste gestellt, was ich ganz spannend finde, weil da ja eigentlich so übergreifende Sachen man immer erwartet eher. Und jetzt kommt da so ganz konkret, starke Überschriften und Teaser. Was würdest du denn sagen, gehört an Energie da reingesteckt, jetzt so im Verhältnis zum Rest der Arbeit bei einem Text?
Mir hat mal jemand eine wirklich sehr, sehr gute Regel mit auf den Weg gegeben. Der hat gesagt, für jede Stunde, die du in einen Text investierst, investiere 10 Minuten in Überschrift, Teaser und Bild. Ich meine, mit der Überschrift alleine ist es ja auch nicht getan. Es braucht noch einen guten Teaser und vor allen Dingen braucht es ein sehr, sehr, sehr starkes Bild. Und das fand ich eigentlich, das heißt, wenn man irgendwie 5 Stunden an einem Text gearbeitet hat, was ja online wirklich mal viel Zeit sein kann, dass man sich dann 50 Minuten Zeit dafür nimmt. Das klingt erstmal nach wahnsinnig viel, aber dafür, dass es ja das Wichtigste ist, ist es ja eigentlich gar nicht so viel. Und ich glaube, wenn man sich das immer so ein bisschen bewusst macht, man muss sich da jetzt gar nicht irgendwie sklavisch dran halten, aber ich glaube irgendwie so, dass man sich bewusst die Zeit nimmt, weil oft denkt man so, jetzt habe ich kein schönes Bild gefunden, jetzt bin ich aber auch schon eine Viertelstunde dabei, das dauert zu lange. Nee, das ist völlig okay, dass das lange dauert und das sollte eigentlich sogar lange dauern.
Check. Gut, dann kommen wir zum Zweiten. Das ist jetzt eine etwas grundlegendere Geschichte, von der du sprichst. Spaß daran, sich selbst Neues beizubringen.
Ja, ich glaube, dass die meisten von uns, ihr wahrscheinlich auch, das wenigste sozusagen von euren, weiß ich nicht, Kollegen, Übergeordneten, also ich meine, wenn wir jetzt vorhin eben die Redaktionschefs gehört, ne?
Urlaubsanträge, habe ich von denen gelernt.
Als junger Mensch weiß man es im Zweifelsfall sogar besser, gerade Sachen mit dem Internet. Und deswegen glaube ich, ist es super wichtig, sich selber Sachen beizubringen. Also keine Ahnung, wir hatten damals, das war die Phase, wo jeder seinen eigenen Blog zum Beispiel hatte. Oder ich habe mir mal mit so ein paar Kollegen, haben wir uns bei der Code Academy angemeldet und haben versucht, Programmieren zu lernen. Ich bin wirklich relativ krachend gescheitert, muss ich sagen. Aber ich kann so wirklich sehr basic HTML. Und das ist irgendwie so, das braucht man nicht täglich, aber es ist gerade so in der Zusammenarbeit mit anderen zum Beispiel super gut, wenn ich so ungefähr weiß, wovon die sprechen. Und das ist was, das hat auch mega Bock gemacht, auch gerne nicht alleine, irgendwie sich was selber beizubringen. Und wirklich die allermeisten, die ich kenne, irgendwie so wartet nicht darauf, dass es euch jemand anders beibringt, weil im Zweifelsfall so wissen die es halt auch nicht. Ne? Also ich habe so oft Ausbilder irgendwie mitbekommen, die selber irgendwie gesagt haben, ja, und bei Twitter bringst du den Leuten dabei, wie man den Link verkürzt. Ja, den Link muss man seit 7 Jahren nicht mehr bei Twitter verkürzen. Deshalb so selber.
Ich finde das einen spannenden Gedanken, aber was ich mich frage, gibt es für immer was Neues lernen eine Art System? Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich habe so, wenn ich jetzt so Leute so über die Zeit sehe, irgendwo kommt immer der Punkt, an dem Leute sagen, ah, da, das. Das mache ich jetzt nicht mehr mit. Und wenn es jetzt im Moment TikTok ist oder so. Also die Gefahr, dass man irgendwann aussteigt, weil man irgendwie immer was Neues und so. Verstehst du, was ich meine? Also gibt es ein System für, um sich selbst zu überlisten?
Also genau, ich merke das auch bei mir selber, dass ich an den Punkt ankomme. Ne? Ich habe die Frage noch mit einer Freundin genau über TikTok gesprochen, die so, das finde ich so albern. Und ich so, und wir reden gerade, ne? Wie alle 29-Jährigen geredet haben, als wir 19 waren. So, genau. Und wenn man sich das immer bewusst macht, so dass man früher auch immer so war, dass man gedacht hat, boah, Mann, ich checke, warum das cool ist und alle anderen sind so, nee, das finde ich jetzt wirklich albern. Und ich glaube, sich immer nochmal so zurückzuversetzen in so, werde ich schon die Person, die ich nie sein wollte, nämlich der Print-Ressortleiter, den wir jetzt aber auch nicht weiter hier bashen müssen. So, ich glaube, das hilft manchmal so ein bisschen. Und natürlich, man muss nicht irgendwie jedem Trend hinterherrennen, man muss auch nicht alles ausprobieren. Aber ich glaube, gerade wenn man relativ jung ist, dass es einem einfach später auch enorm helfen kann. Gerade wenn es um den ersten Job geht, ist es doch super, wenn du halt was kannst, was die anderen nicht können. Weil keiner braucht ja jemanden, der irgendwie das Gleiche kann, was sie schon alle können.
Mhm. Wie sehr schätzt du denn auch die Kompetenz der Teamarbeit mit ein? Das finde ich nämlich auch bei Workshops eigentlich ganz interessant. Oder auch wenn man es darum geht, so was stellst du dir vor, dann heißt es immer, ja, ich möchte irgendwie Seite 3 schreiben und keine Ahnung. Also eher so
Klassiker, ja.
Einzelsachen und nicht unbedingt Teamprojekte. Mhm. Also das höre ich selten.
Ja, und das ist, glaube ich, es gibt super wenig, glaube ich, was man im Online-Journalismus noch alleine machen kann. Also klar, es gibt immer noch so ein paar Schönschreiber, die machen dann ihren Text. Aber selbst die müssen den irgendwo mal abliefern und mit irgendwem darüber sprechen. Aber eigentlich ist es ja so, du arbeitest mit Social Media zusammen, weil du ja möchtest, dass deine Geschichte, dein Video danach weitergeteilt ist. Dann kommt jemand vom Community Management und will mit dir die Kommentare besprechen. Dann willst du es noch SEO optimieren. Dann willst du vielleicht noch ein neues Tool haben. Das heißt, du arbeitest eigentlich ständig mit Leuten zusammen, was man irgendwie, was man wirklich nicht vermeiden kann. Und wer da kein irgendwie guter Teamplayer ist oder wem es jetzt irgendwie nur darum geht, seinen Text zu retten zum Beispiel, obwohl jemand anders, der es auch einfach besser weiß, irgendwie sagt so, nee, lass es uns doch vielleicht ein bisschen anders machen. Ich glaube, der wird es wahnsinnig schwer haben im Online-Journalismus. Und für mich war das jetzt auch unabhängig von online immer so, dass ich immer so 2-3 Leute hatte, mit denen ich eigentlich alles zusammen gemacht habe und denen ich immer alles gezeigt habe, bevor ich den Text quasi abgegeben habe. Und die haben das quasi schon mal vorredigiert. Und das hat mir natürlich enorm geholfen, gerade wenn man in so einer größeren Redaktion, wo man noch nie was gemacht hat, wo man so denkt, ah, ist, ne, habe ich das eigentlich gut gemacht oder nicht? Und dann sagt dir jemand schon mal super ehrlich seine Meinung und du bearbeitest das schon 3-mal, bevor du es irgendwo hinschickst. Es wird auf jeden Fall besser sein. Und man lernt natürlich gleichzeitig noch auch konstruktiv Feedback an andere zu geben. Ich glaube, das ist eine Kompetenz, die relativ unterschätzt ist, konstruktives Feedback zu geben.
Ja, auch gerade so das Thema, also so Kritikkultur, ne? Das
genau.
Ist ja, das ist echt total.
Das ist super schwer auch.
Das ist ja auch eigentlich später nochmal ein Punkt, das Thema Eitelkeiten ablegen.
Ja, total. Und wirklich konstruktive Kritik, wer das kann, der kommt schon wirklich relativ weit.
Ich glaube, da sind wir auch bei Feedback und Kritik auch direkt in so einem stark handwerklichen Bereich, wenn es dann zum Beispiel um die Redigatur geht, um die Abnahme, ne?
Ja, da war ich selber auch überrascht, was für einen wahnsinnig großen Anteil an der Arbeit das ausmacht. Also bei mir hat es zum Beispiel einen größeren Anteil ausgemacht als das selber schreiben. Es gibt sicherlich andere, bei denen ist das ein Ticken kleiner. Aber eigentlich ist das so die Hauptarbeit, weil du hast irgendwie ja noch irgendwie Produkte, die von Freien reinkommen, die muss jemand irgendwie betreuen. Du hast Texte von Kollegen, die du dir angucken musst. Und das war zum Beispiel was, wo ich gedacht habe, ich habe das an meiner Uni-Ausbildung so ein bisschen gelernt und ich war wahnsinnig dankbar, dass ich das irgendwie schon mal gemacht habe, weil ich wäre irgendwie komplett untergegangen, weil einen eigenen Text zu schreiben ist ja noch das eine. Aber als jemand, der einen Text abnimmt, ist die Verantwortung einfach wahnsinnig groß, weil du musst die Fakten checken, du musst unnötige Längen streichen, Floskeln rausstreichen. Am Ende liegt die Verantwortung bei dir. Also wenn was auf die Seite geht, was nicht stimmt, ist die Verantwortung desjenigen, der die abgenommen hat, eigentlich sogar noch größer als die desjenigen, der es produziert hat. Und deswegen glaube ich, so, das so früh wie möglich zu üben, das ist echt eine Kompetenz, die ich auch bei relativ wenigen nur sehe, dass sie es richtig gut können.
Was ich zum Beispiel, bevor ich hier zum Radio gekommen bin, als ich dann im Radio, hier im Radiostudio stand, war ich überrascht zum Beispiel, wie viel ich mit Zahlen hantieren muss. Also dieses sogenannte Backtiming. Also dass man immer zurückrechnen muss im Kopf, ob das Song auch pünktlich bei den Nachrichten rauskommt. Und so. Hätte ich das vorher gewusst, was Zahlen für eine Rolle spielen?
Hätte Mathe aufgepasst?
Hätte ich dann vielleicht nicht heimlich andere Sachen mehr macht, so, ne? Aber das ist auch, das muss man auch sagen, Zahlen gehören beim Online-Journalismus auch einfach dazu.
Ja, und viel, also ist wirklich so, ich kenne so viele Journalistinnen und Journalisten, die so damit kokettieren, dass sie schlecht in Mathe waren, so wie du gerade eigentlich.
Mhm. Das habe ich nicht gesagt, ich habe nur gesagt, ich war abgelenkt.
Ich hatte okay. Mathe LK, ich möchte das kurz an der Stelle festhalten.
Ja, vorbildlich.
Siehst du?
Seht ihr da, deshalb habt ihr es auch so weit geschafft. Mhm. Nee, also ich glaube, dass Zahlen super wichtig sind und ich glaube auch, dass sie zu Unrecht so schlechten Ruf haben. Ne? Weil wenn man zum Beispiel über Klickzahlen spricht oder auch Quote, dann hat das ja auch immer so ein bisschen was Anstößiges. So von, man darf nicht zu sehr auf die Quote gucken, man darf nicht zu sehr auf die Klickzahlen gucken. Aber im Endeffekt, ja, das Thema muss schon auch gut sein. Aber man entdeckt halt auch einfach Themen. Und es geht ja nicht nur um die reinen Zahlen. Wenn man dann noch so ein bisschen tiefer reingeht, entdeckt man ja wirklich so, ja, bei wie viel Prozent des Textes steigen die Leute eigentlich aus? Ist er dann vielleicht einfach viel zu lang? Oder bei euch im Radio irgendwie so, seht ihr ja wahrscheinlich auch, wann die Leute abgeschaltet haben. Hoffentlich nicht gerade so, ne? Und ich glaube, das irgendwie analysieren zu können und mit Zahlen irgendwie so ein bisschen umgehen zu können, hilft einem einfach so beim nächsten Mal das Thema irgendwie vielleicht noch besser zu machen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das mathematische Medienmagazin.
Wie sieht die Realität im Online-Journalismus aus? Anne-Kathrin Gerstlauer ist weiter bei uns zu Gast und wir schauen uns ihre Onliner-Basics genauer an. Und ich glaube, was ja auch mit Zahlen zu tun hat, ist eine gewisse Kompetenz, Listen zu schreiben.
Ja, auf jeden
aber
Fall.
Aber ist das jetzt alles Buzzfeed oder was?
Nein, natürlich nicht. Listen haben eigentlich einen ähnlich schlechten Ruf wie Zahlen, weil alle Leute denken direkt, es ist Clickbait, wenn eine Zahl in der Zeile steht. Ne? Also du siehst irgendwo 13 Dinge und direkt sind alle Clickbait, kann man nicht machen. Dabei zeigen halt Studien, dass wenn eine Liste in der Zeile steht, die Leute halt dann draufklicken. Und genau, aber unabhängig davon glaube ich, dass Listen eine sehr, sehr gute Form sind, um seinen Text zu strukturieren. Also wenn du machst 17 Argumente für Annegret Kramp-Karrenbauer, dann brauchst du wirklich 17 Argumente und irgendwie nicht noch 3 Anekdoten, die überhaupt nichts mit dem Thema zu tun haben und irgendwie noch 5-mal deine persönliche Meinung da rein, sondern du musst es wirklich relativ hart durchargumentieren. Das heißt, am besten pitcht man ja eh immer direkt mit Überschrift und Zeile und wenn man sowas hat wie irgendwie 7xxx, dann das hilft einem enorm, vor allen Dingen beim Schreiben, also sich beim Schreiben zu disziplinieren, nicht den roten Faden zu verlieren. Deswegen, wem halt Listen auch zu unseriös sind, der kann auch erstmal eine Liste schreiben und dann am Ende die Zahlen wegmachen und gute Zwischenüberschriften hinschreiben, das ist auch total okay. Aber ich kenne das gerade so aus Print oder dann auch eben aus Online-Texten, die immer noch aussehen wie so Bleiwüsten, weil einfach 20.000 Zeichen am Text geschrieben wurden, die kommen wirklich relativ schnell immer vom Hölzchen aufs Stöckchen. Und gerade das kann man sich halt online überhaupt nicht leisten. Und gleichzeitig ist es auch ein super Service für den Leser und die Leserin, wenn sie irgendwie das Gefühl hat, der Punkt, den finde ich total langweilig, dann kann sie super easy einfach weiterspringen. Also es ist einfach eine gute Strukturierung, um so ein bisschen rumzuscrollen.
Das ist ein super genau. Tipp, weil ich habe das tatsächlich auch mal einmal letztens nicht gemacht, ja. Und habe einfach drauf losgeschrieben und hatte am Ende 60 Zeilen Überlänge bei einem Printtext. Das ist sehr viel zu vergleichen, wer sich da in dieser Währung nicht auskennt. Das war etwas nicht so gut. Ich habe dann auch gemerkt, ich hätte es anders machen sollen. Mit deinem Tipp wäre das da wahrscheinlich besser gelaufen.
Genau, das Wichtigste ist ja einfach, dass man sich vorher wirklich seinen Text durchstrukturiert. Das mag nicht immer funktionieren. Es gibt sicherlich einige essayistische Formen, wo man sagen kann, schreib mal drauf los. Und es gibt auch Leute, die das können. Aber ich glaube, gerade ganz am Anfang, so für die ersten Texte, hilft es sich einfach enorm, sich eine Struktur zu überlegen. Und da hilft einfach diese Listenform enorm, sich da so ein bisschen einzuschränken.
Wir haben ja jetzt so ein paar zusätzliche Skills besprochen, so die mathematischen Skills, die vielleicht mit dazu gehören. Also keine Angst vor Zahlen, Teamskills. Was ich ganz spannend finde, ist, dass du auch einen Punkt auf deine Liste gesetzt hast, die wichtig wären jetzt so an Skills für Online-Journalistinnen und Journalisten, nämlich einen strategischen, die Formatentwicklung.
Ja, ich glaube, dass das immer wichtiger wird. Also gerade wenn man auf Social Media guckt, was da funktioniert, dann sind es selten Kanäle, die irgendwie einfach von einer Zeitung hochgezogen werden oder von einem Sender, die einfach irgendwie alles und nichts machen. Sondern es sind eigentlich wirklich irgendwie die Formate. Also es kann die News-WG vom Bayerischen Rundfunk sein, Mädelsabende von Funk, wo man sich ganz, ganz genau überlegt hat, wer oder was ist eigentlich meine Zielgruppe? Wie konsumieren die? Was wollen die eigentlich? Was wollen die zu welcher Uhrzeit? In welcher Form haben? Und dann entwickelt man daraufhin ein Format, wo man aber dann auch ganz genau weiß, was man bekommt. Und unabhängig von Formaten, die allein für sich stehen, glaube ich auch, dass es jedem Medium an sich gut tut, wenn es so ein bisschen Kontinuität hat. Das heißt, wenn man weiß, montags kommt dieses Format, dienstags das andere, und das ist ja auch meistens das, was einen von anderen unterscheidet. Es ist ja jetzt nicht so, dass man irgendwie gerne auf Zeit Online oder Spiegel Online geht, weil man irgendwie denkt, die haben die dpa-Nachricht jetzt schöner umgeschrieben oder so, ein bisschen zugespitzt. Sondern es sind ja meistens so die Formate oder diese eine Kolumne. Und das zu entwickeln ist aber tatsächlich gar nicht so einfach, und da sollte man sich auch vorher relativ viel Zeit nehmen.
Und wie ist denn das eigentlich mit dem Faktencheck? Das macht dann da extra so ein Team, was ja da so für da ist, oder?
In einer perfekten Welt, wobei ich weiß gar nicht, ob sie so perfekt werden würde, ja. Faktencheck ist wirklich was, wo ich selber überrascht war und auch ganz am Anfang an meine Grenzen gekommen ist. Das muss jeder eigentlich ständig machen, weil es fängt an bei einer Redigatur, wo du einen Faktencheck für deinen Kollegen quasi machen musst. Also du musst ja eigentlich nochmal alles nachrecherchieren, was der irgendwie recherchiert hat. Und gerade wenn man in einer Newsredaktion arbeitet, kann es ja so schnell passieren, Attentat irgendwo, du sitzt am News-Ticker und plötzlich bist du da, hast 1000 Tweets und denkst du so, ja, wie ist es denn jetzt? Ist Erdogan gerade mit seinem Flugzeug gelandet? Ja oder nein? Also ich hatte mal so eine Situation mitten in der Nacht wirklich, und du kommst da an deine Grenzen, dass du so denkst, okay, wie kann ich denn jetzt wirklich unterscheiden? Weil man lernt immer total easy, zwei Quellen brauche ich. Ne? Dann denkt man so, ja, mit dem irgendwie Mantra komme ich durchs Leben. Aber ist nicht so, was ist denn wirklich eine Quelle? Ist die Polizei eine verlässliche Quelle, ja oder nein? Und gerade in so großlangen Krisensituationen ist das was eigentlich jeder können muss. Weil selbst jeder Kulturredakteur, wenn die Bombe hochgeht, muss jeder irgendwie ran. In Schichten, in Nachtschichten. Und deswegen, glaube ich, ist es was, und wo man auch einfach so wahnsinnig viel falsch machen kann. Und wenn man da was falsch macht, dann hast du ja direkt irgendwie die Leute, die dann schreien, Lügenpresse, ihr habt euch das doch ausgedacht. Also so ein kleiner Fehler bei Faktenchecks hat halt super weitreichende Konsequenzen.
Jetzt nochmal zu technischen Aspekten, zumindest was die Nutzung jetzt heute angeht, die mobile Welt. Also du sagst, produzieren für Mobile.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, jeder kennt es ja eigentlich schon von sich selber. Wo konsumieren wir eigentlich? Meistens auf dem Handy. Und auch bei den meisten Medien ist es so, dass die Mobile-Nutzung, die Nutzung am Desktop eigentlich lange, lange überschritten hat. Trotzdem ist so meine Erfahrung und auch, was ich von anderen gehört habe, die meisten produzieren immer noch für den Desktop. Weil klar, man sitzt ja am Computer, ne? Dann guckt man sich da das später in der Vorschau mal an, wie das so aussehen soll, und vergisst, dass man das eigentlich für ein Publikum produziert, was ganz anders konsumiert. Und das ist was, also das fängt an mit Überschriften, die überlaufen in der mobilen Version. Das geht weiter mit ganz schlimm an Produkten, finde ich immer, wollen Sie zur mobilen Seite wechseln, während man am Handy ist? Ja, natürlich will ich zur mobilen Seite wechseln und nicht irgendwie in Minischrift weiterlesen. Und auch bei seinen Texten muss man mobil einfach noch viel, viel mehr darauf achten, dass man gute Zwischenüberschriften macht, die durch den Text führen, dass man Bilder einfügt, glaube ich, super unterschätzt. Das klingt alles irgendwie total kleinteilig, aber es ist einfach super wichtig. Also ich habe auch mal irgendwie gelernt, eigentlich sollte wenn du dir diesen Screen anguckst auf dem Handy, sollte der nie nur aus Text bestehen.
Ganz spannend ist die New York Times, von der habe ich das Beispiel so im Kopf, diesen Shift, den du gerade auch beschrieben hast, zwischen wie man in den Redaktionen sitzt und wie man es draußen wahrnimmt. Da hat, glaube ich, das Team der New York Times ja an den Redaktionsrechnern die Desktop-Ausspielung der Website gesperrt, sodass
sie super
gezwungen sind, es so wahrzunehmen wie draußen.
Ja, ich weiß noch, dass sie vor Jahren damit angefangen haben mit dem Mobile Monday, da war das dann nur Montag so. Und jetzt scheint es immer sozusagen, ja, und ich finde das super. Ich meine, das liegt auch daran, dass die Content-Management-Systeme natürlich auch immer noch für den Desktop gemacht sind. Das heißt, oft
die auf dem Smartphone gar nicht funktionieren.
Die funktionieren gar nicht, ne? Und da denkst du dir, das ist doch Wahnsinn irgendwie. Und dann wird irgendwie noch ein Workaround darum gebaut. Aber wirklich CMS, die für Mobile gebaut sind, gibt es eigentlich super, super wenige.
Ja, und ich glaube, das passt aber auch, glaube ich, um diese Entscheidung treffen zu können. Ja, also wie gestalte ich das, wie mache ich das, wie bereite ich das auf? Da muss ich ja auf jeden Fall auch die kennen, dass die das konsumieren, und auch meine Plattform, die muss ich auch kennen.
Ja, genau, weil es endet ja einfach nicht mehr damit, dass man irgendwas schreibt oder abliefert, sondern eigentlich geht ja der Prozess erst danach los. Also irgendwie, sei es auf Facebook, ob das jetzt noch groß ist, ja oder nein, sei es auf Instagram, da muss ich ja genau wissen, in welcher Form muss ich das aufbereiten, quadratisches Video, Hochkant und so weiter, welche Zielgruppe ist da überhaupt, wie alt ist die, zu welchen Uhrzeiten konsumiert die, das finde ich auch immer wirklich total spannend. Das heißt, man muss sich viel, viel mehr mit den Lesern und Leserinnen auseinandersetzen, was ja eigentlich total super ist, und sich überlegen, so, was wollen die eigentlich auf welcher Plattform genau? Und ich glaube, die Zeiten, wo man eine Sache überall hinstreuen kann, sind ja irgendwie sowieso vorbei, aber da kann man wirklich relativ tief reingehen.
Und
Stille.
Ja, ich hab ganz
bin gerade tief reingegangen, sorry. Ja.
Ich habe jetzt tatsächlich ganz kurz überlegt, wenn man jetzt mal doch mal so den Deckel drauf macht, auf diese Basics, die man auch im Newsroom drauf haben soll. Manchmal wird von der Wollmilchlingen-Eiersau ja auch, oder die, nee, ja. Das habe ich vielleicht falsch gesagt, ne?
Ja, hast du aber.
Die Eierlegende Wollmilchsau, ach, keine Ahnung. Jedenfalls, also man muss irgendwie alles können. Aber ist das tatsächlich auch so oder ist das eigentlich auch nur eine Online-Mehr?
Ich glaube, das ist eine Mehr. Also ich bin auch noch so erzogen worden. Also ich habe wirklich so wahnsinnige Sachen gemacht, wie dass ich irgendwie auf dem Kopf die Kamera hatte, dann irgendwie das Aufnahmegerät an der Hose festgemacht und gleichzeitig meinen Blog noch mitgeschrieben hat, damit es auf jeden Fall auf 37 verschiedenen Kanälen gleichzeitig publizieren muss. Ich meine, die Qualität davon kann man sich ja wirklich ungefähr vorstellen. Das ist halt Hauptsache für alle Kanäle gleichzeitig. Und ich glaube auch, dass die Ausbildungen teilweise wirklich noch so sind und sich nur damit rühmen, wie viele Sachen man irgendwie gleichzeitig machen kann. Und ich glaube, es gibt so ein paar Basics, das schadet einfach nicht, wenn man die kann. Aber am Ende fand ich immer am wichtigsten, dass man irgendwie wirklich für sich herausfindet, was ist meine Stärke. Also ich habe noch nie jemanden eingestellt, weil der von allem ein bisschen kann. Also ne, so ein bisschen Photoshop, bisschen irgendwie schreiben, bisschen Fotos, bisschen Videos. Also ich glaube so, das bringt halt wirklich überhaupt nichts. Sondern wirklich sich einmal zu fragen, und da sind wir ja wieder beim Ausprobieren, das findet man natürlich nur raus, indem man es ausprobiert. Aber wirklich einmal herauszufinden, was ist eigentlich meine Stärke. Zum Beispiel, ja, ich werde nie große Reportagen schreiben. So. Ist auch völlig okay, muss ich auch nicht. Das können dann halt dafür andere. Und ich glaube deswegen so, es nützt sich schon, sich auch in eine Richtung so ein bisschen zu spezialisieren.
Sagt Anne-Kathrin Gerstlauer. Sag mal, magst du eigentlich noch ein bisschen bei uns bleiben, jetzt wo es so heiß draußen ist, im klimatisierten Studio? Wir brauchen nämlich noch jemanden, der gleich Punkterichter bei unserem Köpfe-Quiz ist.
Oh ja, das möchte ich unbedingt machen.
Ha! Dennis, freust du dich?
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Aber Fina hat mich schon bestochen.
Was? Womit?
Ja, dass ich ihn besser bewerten soll.
Weil er hatte das eben vor. Mach mal kurz Musik, wir müssen mal kurz reden.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Also Anne-Kathrin, du bist unsere Schiedsrichterin.
Ja, ich bin top vorbereitet.
Knallhart hier. Herr Horn, möchtest du meine erste Frage stellen oder möchtest du sie die erste beantworten?
Das ich stelle die erste Frage. Okay. Es sind meine drei Fragen von letzter Woche, wo wir nicht dazu gekommen sind.
Wer ist Faulpelz?
Ja, also 42 Grad. Wer ist nach 9 Jahren aus Berlin nach Mainz zum ZDF zurückgekehrt und hat Folgendes gesagt? Ich habe das Gefühl, dass unter dem Druck der Veränderungsnotwendigkeit viele Kämpfe, die früher zwischen verschiedenen Bereichen oder Redaktionen ausgetragen wurden, in dieser Schärfe nicht mehr stattfinden, weil jeder merkt, dass angesichts der Größe der Aufgabe alle an einem Strang ziehen müssen. Wer hat es gesagt? Nach 9 Jahren aus Berlin nach Mainz zum ZDF zurückgekehrt.
Boah.
Ist nicht Reinhard Grindel.
Ja, das wollte ich da. Also ich hatte drüber
nachgedacht.
Mega
schwere Frage.
Ja, danke. Ich weiß es nicht, Dennis.
Nützt dir nichts.
Die ist zu schwer.
Bettina Schausten war Leiterin des Hauptstadtstudios, ist jetzt stellvertretende Chefredakteurin des ZDF.
Tja, die ist jetzt weg aus Berlin. Das ist aber schade. Ja, okay. Höhle der Löwen kommt im September wieder. Ich freue mich sehr. Letzte Staffel war sehr erfolgreich, fast 2,9 Millionen Zuschauer im Schnitt, das ist 18% Marktanteil, erfolgreichste Staffel der Geschichte. Und ich möchte von dir wissen, nenne mir, es gibt 7 Löwen beim nächsten Mal.
Was?
7 Löwen, die dann tatsächlich da sind. Und ich möchte
Simba?
Von dir, na, und ich möchte von dir
ja, sag,
mindestens 4 der Investorennamen
Ahnung, keine Ahnung.
Sagen.
Frank Thelen.
Richtig, 1.
Dann hier dieser, ist der raus, Schweizer?
Schon lange.
Ehrlich?
Jochen Schweizer ist schon lange raus.
Habe ich eine Wiederholung gesehen letztens.
Ja.
Und dann hört bei mir das Wissen schon auf. Keine Ahnung.
Ja.
Ich rate jetzt noch zwei weitere. Philipp Westermeier.
Falsch. Gute Idee aber.
Und hier.
Ich nenne dir die Löwen.
Dings.
Frank Thelen, Ralf Dümmel, Dagmar Wörl, Carsten Maschmeyer, Georg Kofler,
Maschmeyer.
Judith
Kofler,
Williams.
Natürlich.
Und ganz neu dabei kenne ich auch noch nicht, Nils Glagau.
Ich bin einfach in dieser Show nicht drin.
Das ist sehr schade, denn.
Aber jetzt meine Frage, gibt das jetzt einen Viertelpunkt oder wie mache ich das?
Nee, 0-0.
Null.
Würde ich abrunden. Ja,
super.
Ja.
Nee.
Okay. Noch ein Zitat von mir. Wenn ich die Älteren im Blick habe, sammle ich in aller Regel die Jüngeren nicht ein. Umgekehrt geht es dagegen schon. Von wem stammt es?
Thomas Gottschalk.
Nein. Gabriele Holzner, HR-Fernsehdirektorin zu dem großen neuen Digitalaufschlag des Hessischen Rundfunks, über den wir letzte Woche auch schon mal kurz gesprochen
aber
haben.
Aber außerhalb von Hessen hat doch keiner von diesem Aufschlag was mitbekommen.
Das würde ich nicht sagen. Der ist groß diskutiert worden als gutes Beispiel.
Wo?
Hier in Was mit Medien.
Letzte Woche.
Was denn?
Okay.
Ist das so?
Ja, okay. Aber leider musste ich passen. So, diese Woche traurige Nachricht. Hubert Burda Media löst die Redaktion von TV Spielfilm auf. 53 Mitarbeiter sind da betroffen, weil künftig die Inhalte von der TV Spielfilm von Funke mitproduziert werden.
Die hat
ja
noch 53 Mitarbeiter?
Ja, weil die eben nicht nur TV Spielfilm gemacht haben, sondern TV Today und die TV Schlau. Auch die kommen künftig von Funke. Und zwar hat so zuletzt die TV Spielfilm so 666.000 Exemplare so als Aufgabe gehabt. Und was war das vor 10 Jahren? Wie viele Ausgaben der TV Spielfilm gab es vor 10 Jahren?
1,4 Millionen.
Den Punkt gebe ich dir, 1,3 Millionen.
Guck mal an.
Oh, das ist aber auf jeden Fall ein Punkt.
Ja. Facebook.
Wie steht es eigentlich gerade?
1-0 für mich. Facebook.
Ist das richtig?
Ja, ich werde sonst eingeschritten.
Okay, danke.
Facebook hat einen neuen Chef für experimentelle Apps. Also alles, was so abseits der Kernprodukte läuft, also von Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp. Mhm. Da hat Facebook ja schon viel gestartet über die Zeit, aber oft mit, ich sag mal, weniger oder noch weniger Erfolg. Mhm. Und der Kerl, der jetzt neu an Bord ist, heißt Jason Toff.
Ich wollte Evan Spiegel sagen, aber
nein.
So als Kreativitätsantwort.
Nein, Jason Toff. Und der Chef welcher App war Jason Toff vorher?
Ich darf jetzt nicht Marcel Toff sagen. Da. TikTok.
Fast.
Musical.ly.
Nein. Vine.
Such a good girl.
Vine. Ah. Es wurde 2017 von Twitter dicht gemacht. Das war ja eine Zeit lang für Kurzvideos echt populär, bis Instagram dann diese Möglichkeit bekommen hat, auch Kurzvideos hochzuladen.
Ja.
Ja.
Ich möchte als Mathematiker jetzt kurz sagen, dass der Sieg schon feststeht vor der letzten Frage. Es ist wie beim Elfmeterschießen. Man könnte jetzt schon abbrechen.
Ja.
Aber ich möchte gerne das 2-0 noch machen. Ja. Ich spiele bis zum Ende.
Ja.
Beim Elfmeterschießen.
Ich möchte tatsächlich, welche Kategorie wählst du? Heimat oder Weltraum?
Heimat. Ich bin mehr so der Heimat-Typ.
Ich hätte eine so schöne Star Trek Picard.
Ich meine ja, meine Heimat ist der Weltraum. Sag mal.
Ich hätte eine so schöne, so schöne Wilsberg-Frage.
Nee, die Star Trek-Frage.
Okay, die Star Trek-Frage. Da gab es ja jetzt zu Comic-Con den Trailer zu der Picard-Serie, die nächstes Jahr dann auch über die Streaming-Dienste flimmern wird.
Ja.
Wir sehen in diesem Trailer, dass es sich vermutlich um die Borg handeln wird. Zumindest hat Seven of Nine, die ja bei, ich glaube, Voyager mitgespielt
Richtig.
Hat, da ist er da mitgespielt. Ich möchte von dir wissen, Jean-Luc Picard, ja?
Ja.
War ja auch mal ein Borg.
Ja.
Wie hieß er da?
Locutus von Borg.
Eiderdotz. Das ist richtig.
Ja, Star Trek ist halt leider.
Wie steht's?
2-0.
Herzlichen Glückwunsch, Dennis.
Danke.
Schade, dass du nächste Woche nicht mehr dabei bist. Aber ein bisschen freue ich mich auch, dass Herr Päller wieder da ist.
Ja, nächste Woche.
Zurück. Ja.
Ich freue mich, dass du dann in 2 Wochen weg bist.
Ja, das freue ich mich auch. Anne-Kathrin Gerstlauer, danke fürs Schiedsrichter sein.
Vielen Dank euch.
Und wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin wünschen wir euch eine
mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.